Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch am Tag nach der Abstimmung im Bundestag beherrscht die Migrationspolitik den Wahlkampf. Unionskanzlerkandidat Merz verteidigte seinen Versuch, die Zuwanderung per Gesetz zu beschränken. Politiker von SPD und Grünen kritisierten, dass Merz nicht bereit gewesen sei, über ein gemeinsames Gesetz zu verhandeln. Für den Entwurf hatte die Union gestern erneut die Stimmen von der AfD in Kauf genommen. Er fand aber keine Mehrheit. In mehreren Städten demonstrierten insgesamt Zehntausende gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD.
Wahlkampf im Sauerland. In seiner Heimat kämpft Friedrich Merz heute Morgen persönlich um jede Stimme. Doch auch hier hört der CDU-Chef eine Frage immer wieder.
Musste das jetzt 3 Wochen vor der Wahl sein?
Ja. Einen Tag nach der hitzigen Debatte im Bundestag verteidigt Merz sein Vorgehen. Seine Chancen auf die Kanzlerschaft sieht er gestärkt.
Ich bekomme nicht nur in der eigenen Partei, sondern weit darüber hinaus sehr viel Zustimmung dafür, dass ich den Mut gehabt habe, in dieser Frage auch eine gewisse politische Führung zu übernehmen.
Laut dem ARD-Deutschland-Trend steht eine Mehrheit der Bevölkerung hinter den Forderungen von Merz. Gut 2 Drittel der Befragten sind der Meinung, Deutschland sollte weniger Flüchtlinge aufnehmen und dauerhaft die Grenzen kontrollieren. Auch heute finden wieder zahlreiche Demos statt, wie in Hamburg, Stuttgart oder hier in Bremen gehen in vielen Städten Zehntausende Menschen auf die Straße gegen eine härtere Asylpolitik und gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD.
Ich glaube, auf die CDU im Moment kann man sich ja auch nicht mehr verlassen.
Mit Stimmen der AfD etwas durchzubringen, einen Antrag durchzubringen, ist, kann man schon als Tabu auch bezeichnen.
Der Bundeskanzler heute ebenfalls unterwegs im Wahlkampf. In Hamburg sagt Scholz, er traue Merz nun zu, sich auch mit Stimmen der AfD zum Kanzler wählen zu lassen. Das habe die vergangene Woche gezeigt.
Und deshalb kann man ihnen dieser Sache nicht mehr trauen. Das wird den Bürgern und Bürgern nicht gelingen. Ich traue ihm da auch nicht mehr.
Auch die AfD kritisiert Merz heute scharf, obwohl sie gestern noch gemeinsam mit der Union gestimmt hatte.
Denn alle Positionen in der Migrationspolitik, die die CDU diese Woche gefordert hat, sind AfD-Positionen, die sie 7 Jahre lang im Deutschen Bundestag abgelehnt hat. Es zeigt die Unaufrichtigkeit dieser Partei.
Die AfD zeigt sich heute selbstbewusst. Wem die aktuelle Debatte aber wirklich nutzt oder schadet, wird sich wohl erst in den kommenden Tagen zeigen.
Die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative, löst sich zum 31. März auf. Das hat der Verein auf einem Bundeskongress im thüringischen Apolda entschieden. Die AfD hatte bereits beschlossen, dass die Junge Alternative durch eine neue Jugendorganisation ersetzt werden soll, auch um einem möglichen Verbot zuvorzukommen. Vor dem Tagungsort hatten sich mehr als 1.000 Menschen versammelt, um gegen das Treffen zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatten mehrere Bündnisse, Gewerkschaften und Vereine. Als Horst Köhler 2004 zum Bundespräsidenten gewählt wurde, war er in der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt. Er kam nicht aus der Politik, sondern aus der internationalen Finanzwelt. Schnell wurde Köhler zu einem beliebten, aber auch unbequemen Präsidenten. 2010 trat er dann überraschend zurück. Heute ist Köhler im Alter von 81 Jahren gestorben.
Schloss Bellevue, 31. Mai 2010. Horst Köhler tritt mit seiner Frau Eva Luise vor die Kameras. Es folgt ein politischer Paukenschlag.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Mit sofortiger Wirkung.
Der erste Rücktritt eines Bundespräsidenten. Vorangegangen war ein Interview Horst Köhlers auf dem Rückflug aus Afghanistan. Darin stellte er einen Zusammenhang zwischen den Auslandseinsätzen der Bundeswehr und den Wirtschaftsinteressen Deutschlands her. Es hagelte Kritik von allen Seiten. 6 Jahre zuvor war es eine ebenso große Überraschung, als Angela Merkel, Edmund Stoiber und Guido Westerwelle als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten Horst Köhler vorschlugen. Damals geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds in Washington. Damit wurde erstmals nicht eingestandener Politiker der erste Mann im Staat. Geboren wurde Horst Köhler 1943 in Polen. Ein Jahr später floh die 10-köpfige Bauernfamilie in die Nähe von Leipzig. 1954 verließen die Köhlers die DDR und fanden im schwäbischen Ludwigsburg eine neue Heimat. Horst Köhler studierte in Tübingen Wirtschaftswissenschaften, wurde Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und gehörte damit zu jenen Spitzenbeamten, die die Wirtschafts- und Währungsunion zwischen den beiden deutschen Staaten oder die Maastricht-Kriterien für den Euro aushandelten.
Das Land hat mir viel gegeben. Ich war ein Flüchtling, wir hatten kein Geld zu Hause, ich konnte studieren, ich habe einen sozialen Aufstieg gemacht. Das Land hat mir Frieden gegeben.
Zu seinem 80. Geburtstag würdigte ihn Amtsnachfolger Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Ehrung für einen, der sich selbst treu geblieben ist.
Russland setzt seine Luftangriffe auf die Ukraine fort mit Raketen, Gleitbomben und Drohnen. In mehreren Städten sind mindestens 10 Zivilisten getötet worden. In Odessa wurden mehrere Gebäude beschädigt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Allein in Poltawa meldeten die ukrainischen Behörden 7 Tote und 17 Verletzte. Dort wurde ein Wohnhaus von einer Rakete getroffen. Außerdem gab es Angriffe auf Kharkiv und Saporischschja. Die Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen 3 weitere israelische Geiseln freigelassen. Anders als zuvor verlief die Übergabe ans Rote Kreuz geordnet und zügig. Die 3 Familienväter sind mittlerweile in Israel angekommen. Jetzt sollen sich noch 79 Geiseln im Gazastreifen befinden. Im Zuge des Austausches ließ Israel heute mehr als 180 Palästinenser frei. Viele von ihnen waren wegen Terroranschlägen zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die USA haben eine Reihe von Luftangriffen gegen Führer der Islamistenmiliz IS in Somalia ausgeführt. Nach Angaben von Präsident Trump wurden mehrere IS-Anführer in einem Höhlensystem getötet. Das Verteidigungsministerium erklärte, es seien keine Zivilisten zu Schaden gekommen. Die Angriffe seien mit der Regierung Somalias abgestimmt gewesen. Die von US-Präsident Trump angekündigten zusätzlichen Zölle gegen Mexiko, Kanada und China könnten in Kürze in Kraft treten. Es wird erwartet, dass Trump noch heute ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Waren aus Mexiko und Kanada werden dann mit 25% Aufschlag belegt, Importe aus China mit 10%. Trump wollte die Zölle ursprünglich zu seinem Amtsantritt einführen, rückte dann aber davon ab und nannte den 1. Februar als Stichtag.
Avocados sind ein mexikanischer Exportschlager und könnten künftig teurer werden für die US-Verbraucher, wenn amerikanische Supermärkte die höheren Preise an ihre Kunden weitergeben. Dabei hatte Donald Trump im Wahlkampf versprochen, die Lebensmittelpreise zu senken. Ein Widerspruch, den der US-Präsident kleinredet. Zölle führen nicht zur Inflation, sie führen zu großem Erfolg. Es könnte zu einer vorübergehenden, kurzfristigen Störung kommen, aber das werden die Menschen verstehen. Das sehen Experten anders. Vor allem Autoteile überqueren vor der Endmontage manchmal mehrmals die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Das kann schnell teuer werden. Das ist der entscheidende Punkt. Letztendlich werden die amerikanischen Verbraucher die Kosten für diese Zölle tragen. Mit den Zöllen will Trump Mexiko zwingen, mehr gegen die illegale Einwanderung zu tun und gegen den Schmuggel von Fentanyl, einer synthetischen Droge. Auch Kanada muss sich auf Sonderzölle einstellen und hat bereits Vergeltung angekündigt. Einen Rabatt könnte es lediglich für kanadisches Öl geben, 10% statt 25%. In gleicher Höhe sollen zusätzliche Zölle auf Waren aus China erhoben werden. Auch die EU muss sich auf einen neuen Handelskonflikt mit den USA einstellen. Trump erneuert seine Drohung mit Sonderzöllen, zum Beispiel auf europäischen Stahl. Sie kaufen weder unsere Autos noch unsere landwirtschaftlichen Produkte. Wir haben ein enormes Defizit mit der Europäischen Union. Wir werden also etwas sehr Wesentliches unternehmen. Ab wann die USA Sonderzölle gegen die EU verhängen könnten, ließ Trump vorerst offen. Experten gehen davon aus, dass Trump die Zölle als Druckmittel einsetzt, um neue Handelsabkommen abzuschließen und Steuersenkungen zu finanzieren. Machtlos sind seine Verhandlungspartner dabei nicht. Steigen die Preise in Amerika, steigt auch der Druck auf den US-Präsidenten.
Am vergangenen Wochenende hatte Italien Flüchtlinge im Mittelmeer aufgegriffen und sie nach Albanien in Asylzentren gebracht. Diese Praxis hat ein Gericht in Rom jetzt zum 3. Mal gestoppt. Deshalb hat ein Schiff der Küstenwache 43 Flüchtlinge in Albanien wieder abgeholt und nach Italien überführt. Das Urteil ist eine Niederlage für Italiens rechtsgerichtete Regierung unter Ministerpräsidentin Meloni. Um den Zustrom an Asylsuchenden einzuschränken, hatte die Regierung 2 Auffanglager in Albanien bauen lassen.
Eigentlich sollte über ihren Asylantrag im Schnellverfahren in Albanien entschieden werden. Doch gegen Mittag besteigen die 43 Männer aus Bangladesch und Ägypten ein Schiff der Küstenwache, Ziel Italien. So hat ein Gericht in Rom entschieden und damit die Albanien-Pläne der Regierung Meloni erneut durchkreuzt. Die Opposition spricht von einem totalen Scheitern. Die Entscheidung des Gerichts war vorhersehbar. Das wusste auch die Regierung und trotzdem wollte sie den Konflikt mit der Justiz auf die Spitze treiben. Die italienische Regierung hat in Albanien Aufnahmezentren für rund 1000 Migranten geschaffen. Dort sollen beschleunigte Asylverfahren stattfinden, durchgeführt von italienischen Behörden, mit der Möglichkeit der sofortigen Abschiebung in sichere Herkunftsländer. Die Richter in Rom sehen dadurch EU-Recht verletzt und legen dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, wann ein Staat als sicher gelten kann. Die Opposition kritisiert die hohen Kosten. Bau und Betrieb der Lager sollen 800 Millionen Euro kosten. Die rechte Regierungskoalition hält dennoch an den Albanien-Plänen fest. Der jüngste Richterspruch dürfte die Kritik von Ministerpräsidentin Meloni an der Justiz weiter befeuern. Man kann sich noch so sehr aufopfern, um Resultate zu erzielen. Aber wenn bestimmte Landsleute immer dagegen rudern, zerstören sie all deine Anstrengungen. Der EuGH wird sich Ende Februar mit den Asylverfahren außerhalb des EU-Territoriums beschäftigen. Allein im Januar haben sich 3.368 Menschen über das Mittelmeer auf den Weg gemacht, Richtung Lampedusa und Sizilien.
In der Fußball-Bundesliga hat es Bayern München heute spannend gemacht. 4:0 lag die Mannschaft gegen Holstein Kiel vorn. Am Ende kam der Aufsteiger dem Tabellenführer noch beträchtlich nahe.
Es ist richtig, was los in München, und die Bayern brauchen letztlich ihre ganze Energie gegen den Aufsteiger, obwohl es über eine Stunde fast nur in eine Richtung geht. Das 1:0 nach 19 Minuten, Musiala 10. Saisontreffer. Kiel wehrt sich stark bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, dann ist Kane da. Sein erster Torschuss sitzt, 2:0 gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel erhöht erneut Kane auf 3:0, erst sein zweiter Torschuss. Die Bayern marschieren mit 70% Ballbesitz und sie zaubern auch. Der eingewechselte Gnabry, 4:0, es deutet sich ein Kieler Debakel. Doch je lässiger die Münchner verteidigen, umso mehr kommt der Aufsteiger ins Spiel. Porat nach einer guten Stunde. In der Nachspielzeit wird's furios, denn Skripski erzielt noch einen Doppelpack, als er die Münchner Defensivschwächen gnadenlos aufdeckt. Am Ende 3 Punkte für die Bayern und erstmals 3 Auswärtstore für Kiel in der Bundesliga.
Borussia Mönchengladbach sichert sich den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Die Elf vom Niederrhein besiegt den VfB Stuttgart mit 2:1. Gladbach in den grünen Trikots ist von Beginn an das agilere Team und erspielt sich Chancen. Nach 25 Minuten bringt Nathan Ngumu seine Mannschaft nach schnellem Kombinationsspiel mit 1:0 in Führung. Nach der Pause gleicht Stuttgart durch ein Eigentor von Nico Elvedi zum 1:1 aus. Der Innenverteidiger rettet zunächst und bringt den Ball dann doch über die eigene Torlinie. Danach ist die Partie deutlich aggressiver, aber Gladbach weiter mit den besseren Möglichkeiten. Tim Kleindienst in der 82. Minute mit dem 2:1 Endstand. Ulrich war beim Pass eindeutig nicht im Abseits, ein regulärer Treffer. Für den VfB Stuttgart ist es nach dem Champions League aus die 3. Niederlage in 3 Pflichtspielen.
Die weiteren Ergebnisse: St. Pauli Augsburg 1:1, Bochum Freiburg 0:1, Heidenheim Dortmund 1:2. Im Spiel zwischen Union Berlin und Leipzig steht es kurz vor dem Ende 0:0. Gestern gewann Bremen gegen Mainz mit 1:0. Morgen finden noch 2 Partien statt. Frankfurt empfängt Wolfsburg und Leverkusen hat Hoffenheim zu Gast. Die Tabelle: die Bayern auf Platz 1, es folgen Meister Leverkusen und Frankfurt. Dahinter Stuttgart und Leipzig. Dortmund ist 10. In der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und Bochum. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. Februar.
Hoher Luftdruck sorgt weiterhin für ruhiges und teilweise sonniges Winterwetter sowie frostige Nächte. Im Norden und Osten sowie im äußersten Süden ist es heute Nacht meist bedeckt, sonst oft sternenklar, bevor sich mancherorts Nebelfelder ausbreiten. Auch morgen besonders im Norden und Osten, mitunter auch im Süden grau und vor allem im Nordosten etwas Nieselregen oder Schneegriesel. Ansonsten gibt's nach Nebelauflösung wieder viel Sonnenschein. An den Küsten heute Nacht knapp über 0 Grad, sonst leichter bis mäßiger Frost. Morgen verbreitet 2 bis 4, am Rhein 5 oder 6 Grad, im Dauergrau um 0 Grad oder knapp darunter. Auch Montag gibt's teils zähe Nebelfelder, teils Sonnenschein und es bleibt weitgehend trocken. In den folgenden Tagen ändert sich an diesem ruhigen Hochdruckwetter wenig.
In den Tagesthemen um 23.30 Uhr fragt Ingo Zamperoni, wie ernst es Donald Trump mit Strafzöllen auch gegen die EU ist. Und nach den umstrittenen Migrationsabstimmungen im Bundestag, was bleibt von dieser ereignisreichen Woche? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.